Ja, im Namen unseres Freundes von Golgatha möchte ich uns alle begrüßen und der Herr möge einen jeden von uns segnen. Ich habe gesehen, die Zeit ist schon etwas vorangeschritten, aber ich hoffe, dass wir doch noch die Kraft haben, Gottes Wort zu hören und ja, ich werde mich bemühen, vielleicht lasse ich die ein oder andere Schriftstelle aus, werde vielleicht auf den einen oder anderen Gedanken nicht ganz so tief eingehen, dass es nicht zu sehr sich in die Länge zieht. In der Vorbereitung habe ich mich daran erinnert, an meine Schulzeit und da besonders an die Abschlussprüfungen und vor allem im Fach Deutsch. Da sollten wir eine Rede schreiben, die zur Einweihung einer Schule gehalten wird. Und ich habe mich sehr gut in dieses Thema hineinfinden können. Und ich glaube, 3 Stunden hatten wir Zeit. Danach lag eine Arbeit von 16 Seiten vor. Das Ergebnis war sehr gut, aber ich habe es fast nicht geschafft, zu Ende zu schreiben, weil vor Erschöpfung und Ermüdung meine Hand, die war so verkrampft um diesen Stift und ich habe kein Gefühl mehr gehabt und konnte mein ganzes Gelenk nicht mehr bewegen und dann habe ich dann so geschrieben. Und habe danach auch meine Finger fast nicht lösen können. So starr waren die. Und ich habe sowas davor und danach auch nie wieder erlebt. Der Bruder, der hat uns vorgelesen von einem Mann namens Eleazar, der Sohn Dodos. Und es hieß hier, dass er mit anderen Israeliten zum Kampf sich gegen die Philister versammelten. Und dann haben die Philister angefangen zu höhnen und die Israeliten haben Angst bekommen und sind dann davongerannt, sind geflohen in die Hügel, in die umliegenden Höhen. Nur Eleazar, der ist geblieben. Egal, was links oder rechts war, er hat gekämpft für seinen Gott, für seinen König, für sein Land. Mit so einer Leidenschaft, mit so einer Treue, mit so einem Gottvertrauen, so furchtlos, so überzeugt und so ausdauernd, mit aller Kraft, die er hatte, dass seine Hand am Schwert erstarrte. Andere Übersetzungen sagen, dass seine Hand am Schwert kleben blieb. Mit so einem Einsatz, vor Erschöpfung, erstarrt am Schwert. Der hielt sein Schwert so fest, dass niemand es ihm entreißen konnte, niemand ihm aus der Hand schlagen konnte. Das war so verkrampft, so hielt das fest. Und es heißt, dass Gott ein großes Heil geschenkt hat. Andere Übersetzungen sagen, einen großen Sieg gegeben hat. Und die Folge war, dass diejenigen, die geflohen waren, die haben das gesehen. Der Eleazar, der kämpft und einer nach dem anderen fällt. Und die Feinde fangen an zu fliehen. Die haben gegen den Eleazar gar keine Chance. Und dann bekommen sie neuen Mut und kommen herunter und verfolgen die fliehenden Feinde. Eleazar, der war ein Held Davids. Wir könnten über manches hier sprechen, über die Kampfbereitschaft, über die Furchtlosigkeit. Aber mir hat der Herr einen anderen Gedanken aufs Herz gelegt. Und wir wollen mal lesen aus Offenbarung, Offenbarung, Kapitel 3. Und dort möchte ich uns die Verse 7 bis 13 lesen. Das Sendschreiben an die Gemeinde zu Philadelphia und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. So sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der aufschließt und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand schließt auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Sieh, ich gebe denjenigen aus der Synagoge des Satans heraus, die sagen, seien Juden, es aber nicht sind, sondern lügen. Sieh, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom ausdauernden Warten auf mich bewahrt hast, weil auch ich dich vor der Stunde der Versuchung, will auch ich dich vor der Stunde der Versuchung bewahren, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Sieh, ich komme bald. Halte fest, was du hast, dass niemand deinen Siegeskranz nimmt. Wer überwindet, den werde ich zum Pfeiler im Tempel meines Gottes machen, und er soll nicht mehr rausgehen, und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und die Überschrift soll lauten: Halte fest, was du hast. Das sagt uns kein Prophet, kein Paulus, kein Petrus, auch wenn sie alle von Gott inspiriert waren, das spricht hier Gott selbst. Halte fest, was du hast. Und Gott hatte hier 7 Gemeinden etwas Besonderes mitzuteilen, und anders wie es bei vielen anderen Gemeinden war, so gab es in Philadelphia, sie stand gut vor Gott da. Gott hat es gesehen, hat es anerkannt, und er sagt auch ein paar Sachen, die positiv besonders sind, und dann appelliert er daran, dass sie sollen festhalten an dem, was sie haben. Wenn aber ermahnt wird, festzuhalten, dann bedeutet es auch, dass man loslassen kann, dass man verlieren kann, dass man beraubt werden kann. Und wenn sie verlieren würden, was sie hatten, dann würde das gleichzeitig bedeuten, dass sie ihre Krone verlieren oder ihren Siegeskranz, wie es hier hieß. Und da sehen wir, dass es Menschen gibt, Mächte gibt, die darauf aus sind, die daran arbeiten, die Krone zu rauben, das zu nehmen, was man hat. Die Menschen, die leben nicht mehr von damals, aber der Teufel und seine Engel, die sind immer noch da. Und sie gebrauchen auch heute noch Menschen, um die zu berauben, die eine Krone haben. Und wollen sie bestehlen. Wenn der Herr hier sagt, sieh, ich komme bald, so ist das nicht als Drohung zu verstehen. Ich komme bald. Sondern es ist als Trost gemeint. Für diese Gemeinde in Philadelphia, die vor Gott recht stand, die treu war, und das war mir persönlich auch so wertvoll, als ich das gelesen habe, dass der Herr, er sieht die Treuen im Lande. Er sieht, wer ihm nachfolgt, und ihm ist das auch nicht egal. Er achtet auf sie und er ermutigt sie auch, weil er weiß, dass wir alle Ermutigung brauchen. Und er sagt, ich komme bald, halte aus, halte durch. Es ist nur noch ein wenig Zeit, ein wenig Kampf. Halte fest, was du hast. Ich komme bald. Wir sollen wachend und betend sein und mit Ernst danach trachten, dass wir festhalten, was wir haben. Weil wenn es besteht die Gefahr, dass man zufrieden wird mit dem, was man hat, dass man meint, man muss sich nicht mehr anstrengen, es als selbstverständlich nimmt und meint, man hat ja genug, man braucht nicht mehr, man braucht nicht irgendwie besonders darauf achten. Und so eine Selbstsicherheit und Selbstgefälligkeit ist der erste Schritt zum Untergang. Das Wort Gottes sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Man wird verlieren, wenn man vielleicht nicht schon verloren hat. Und Gott sagt einer Gemeinde, nämlich der in Laodicea, du sagst, dass du reich bist und Überfluss hast. So haben sie von sich gesagt, aber du bist arm, blind und bloß. Eine Gemeinde, die etwas hatte, sie hatten etwas. Aber sie waren nicht sorgsam genug, haben nicht gewacht. und haben gar nicht gemerkt, dass es ihnen längst genommen worden war, was sie mal hatten. Haben ihre Krone verloren. Aber anders hier bei der Gemeinde in Philadelphia. Und ich finde es so schön, es gibt Schriften, die wurden 200 nach Christus geschrieben, da wird immer noch bezeugt, dass die Gemeinde in Philadelphia treu Gott diente. Also Gott lässt es dem Aufrichtigen gelingen. Und über Generationen hin haben sie an diesem Aufruf Gottes festgehalten. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Der Gemeinde in Smyrna sagt Gott so, sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Und der Gemeinde in Thyatira sagt er, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Also wir merken, das sind fast die gleichen Aussagen. Halte fest, was du hast, dass du deine Krone nicht verlierst. Ich will dir die Krone geben. Und das sind die einzigen drei Gemeinden, auch wenn in Thyatira auch nicht alles gut war, aber die einzigen drei Gemeinden, die vor Gott oder denen Gott ein gutes Zeugnis noch ausstellen konnte. Und allen dreien sagt er, halte, was du hast, dass du nicht verlierst. Sie hatten eine Krone, ein Siegeskranz, Zeichen des Sieges, der Würde, der Macht. Und eine Krone tragen ja Könige und Herrscher, die ein bestimmtes Gebiet eingenommen haben, die darüber herrschen. Und ich möchte uns mal lesen aus 2. Timotheus. 2. Timotheus, Kapitel 4 und dort den 8. Vers. Und da wird so gesagt, nun liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und vorher haben wir gehört, wurde eine Gemeinde gesagt, sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Und wenn hier gesagt wird, halte fest, was du hast, dass dir niemand deine Krone nehme. Das heißt, sie hatten eine Krone, aber sie war im Himmel. Sie war im Himmel für sie reserviert. Sie hatten ein Pfand auf diese Krone. Ein Anrecht. Sie war ihnen sicher, diese Krone. Und sie würden sie bekommen, wenn sie festhalten würden. Diese Krone ist der Siegespreis, die Belohnung für den Kampf, den man siegreich gefochten hat. Die Krone der Gerechtigkeit, des Lebens, des ewigen Lebens. Und Königskinder, sie werden einmal gekrönt werden, die den Sieg davon getragen haben. Auf sie wartet diese Krone. Aber mir ist so auch wichtig geworden, dieses Wort, was für Krone im Urtext gebraucht wird, das ist das gleiche Wort, das auch für die Dornenkrone gebraucht wird. Und das hat mich auch wieder so daran erinnert, dass das Wort Gottes sagt, dass wir durch Trübsal und Leiden ins Reich Gottes eingehen werden. Es kostet etwas. Es kostet uns etwas. Es ist mit Anstrengung verbunden und wir werden manches aufgeben müssen. Vieles aufgeben müssen, alles aufgeben müssen. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben aufgibt, der wird es gewinnen. Wer alles loslässt, alles Eigene, alles Irdische, alles Vergängliche, der wird das ewige Leben erhalten. Die Krone wird sein sein. Und in Jakobus 1, Vers 12 heißt es so, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Sie ist uns verheißen. Sie ist uns sicher, wenn wir nur festhalten. Menschen halten heute an sehr vielem fest, an Träumen, an irgendwelchen Zielen und Plänen. Und wie man so schön sagt, man geht über Leichen, um seine Ziele zu erreichen. Da hält man fest, da lässt man nicht los. Menschen halten fest an Entscheidungen, die sie treffen. Und manchmal sind die Entscheidungen so falsch. Alle sehen das. Man muss eigentlich selber sagen, es ist eine falsche Entscheidung. Aber das würde bedeuten, dass ich das zugeben muss, dass ich irgendwie mich erniedrigen muss. Und das kann ich nicht, das will ich nicht. Und dann hält man so fest an den Entscheidungen, dass und wenn es Trübsal und Leid für alle bedeutet. Aber daran halte ich fest. Menschen halten fest an Lastern, Drogen, Alkohol, Rauchen, viele andere Dinge. Einmal natürlich durch die Sucht, die sie bindet. Aber oftmals in vielen Dingen auch der Mensch will nicht loslassen. Und wenn heutzutage auch so viel Sünde ist und so viel Unmoral, auf der anderen Seite wird so viel heute auch geredet, der Herr ruft dich, komm zu ihm, er will dir Heil geben und Erlösung. Und wie wenige kommen, man lässt nicht los. Man findet in dem, was man hat, Ablenkung, kurzweilige Befriedigung. Und man weiß, es tut einem nicht gut, aber man lässt nicht davon, wenn es einen ins Grab bringt. Menschen halten fest am Leben mit all den Vergnügungen und Ausschweifungen. Menschen halten fest an schlechten Angewohnheiten. Ja, man hat so manches an sich und dann kommt vielleicht jemand und sagt, du, das, was du da so hast, wie du dich da verhältst und das kommt nicht gut an, das tut dem anderen weh und da solltest du vielleicht ein bisschen dran arbeiten. So bin ich. Ich lasse mich nicht verbiegen, ich lasse mir nichts sagen, daran halte ich fest. Gebe ich nicht auf. Ansichten und Meinungen sind auch sowas. Ja, man hört manches und manches gefällt einem so besonders gut und das nimmt man auf wie ein Schwamm, dieses dreckige Wasser, stinkige, dreckige Wasser. Und dann ist man voll und dann kann man sauberes Wasser mit der Gießkanne draufgießen, das hilft gar nichts. Man nimmt nichts anderes an, man ist so von seiner Meinung und seinen Ansichten überzeugt, daran hält man fest. Und wenn man mit dem Wort Gottes kommt und die Wahrheit erklärt und zeigt, so, nein, ich habe meine Meinung, meine Ansicht und daran halte ich fest. In Markus 7, ich will es nicht lesen, der Zeit willen, wird auch erwähnt, da hat man festgehalten, und zwar an Gesetzlichkeit. Da hat man das Wort Gottes mal gehabt und dann hat man gesagt, dass man das so recht auslebt, dann muss man das einhalten und dann das sollte man so machen und das ist dann von Generation zu Generation weitergegeben worden, diese ganze Gesetze, die man selber aufgestellt hat und Jesus sagt in Markus 7, das hat mit dem Wort Gottes doch überhaupt nichts mehr zu tun. Aber da hat man so festgehalten an diesen Dingen. Das war das Wichtigste. Das, was Christus gesagt hat, was das Wort Gottes gesagt hat, das hat den Menschen gar nicht mehr interessiert. Wichtig war, die Gesetze werden eingehalten. Das hat man so festgehalten, so verkrampft. An vielen Stellen, auch in Offenbarung 2, wird erwähnt von Gemeinden, die an falschen Lehren festgehalten haben. Da wurde das Wort Gottes gebracht, es wurde erklärt, es wurde verkündigt und ausgelegt, das Gesetz Christi, aber man hat sich anderen Dingen zugewandt. Falschen Lehren heißt es und da hat man auch nicht mehr von gelassen. Da hat man so festgehalten, die hat man nicht aufgegeben. Dann 2. Könige 3, Vers 3 wird von Joram, dem Sohn Ahabs, gesagt und er hielt fest
an den Sünden, zu denen Jerobeam, der Sohn Nebats, Israel verführt hatte und ließ nicht davon. Und für mich ist das so auch eine Aussage, die schließt irgendwie alles mit ein. Der hat an den Sünden festgehalten. Egal, ob was verkündigt wurde oder nicht, er hat daran festgehalten. So viele Menschen, die an der Sünde festhalten, an den Sünden. Da hat man so seine Lieblingssünden vielleicht, weil man gebunden ist in der Sünde, weil man blind ist, man das Licht nicht sieht. Aber auch, weil man nicht will, weil die Sünde, die verspricht eine Befriedigung, kurze Befriedigung und Freuden. Und der Sünder, der denkt nur an jetzt, der denkt nicht an morgen und an die Ewigkeit. Jetzt, jetzt will ich Vergnügen haben, jetzt will ich meine Lust haben, jetzt will ich es schön haben. Man will nicht davon lassen. An anderen Dingen ist man nicht interessiert. All das sind Dinge, die der Mensch aus sich selbst hervorbringt. Aber all das sind Dinge, die nicht wert sind, dass man sie festhält. Dadurch empfangen wir keine Krone. Das Einzige, was wir haben, ist ein Eintrittsschein in die ewige Verdammnis. Dort wird nichts Gutes sein. Und wenn du vielleicht festhältst an der Sünde, an manchen Lastern, an manchem, was an dir klebt, und du hältst fest daran, Jesus ruft dir zu, lass los, lass los. Und vielleicht sagst du, ich kann nicht loslassen, ich würde so gern, aber ich kann nicht. Du kannst. Du sagst, du kannst nicht in eigener Kraft, das ist so, niemals. Aber es gibt einen, zu dem du kommen kannst und der kann dich von den Banden lösen, was es auch ist. Jesus Christus, er macht dich los. Er allein kann dich frei machen. Und wen er frei macht, der ist wirklich frei. Und stellt sich die Frage, ja, wir sollen festhalten, hier wird immer gesagt, wir sollen festhalten, an was soll man denn festhalten? Einmal möchte ich sagen, dass diese Worte an Gemeinden geschrieben sind, die vor Gott recht standen. Das ist nichts, das allen Menschen gilt. Es ist für an Kinder Gottes ausgesprochen. Und ich wünschte, dass wir dazugehören, ein jeder von uns. Und dass Gott zu uns sagen kann, halte fest, was du hast. Und uns muss klar sein, dass wir aus uns selbst heraus nichts schaffen können, nichts bringen können, was vor Gott irgendeinen Wert hat, was sich lohnt festzuhalten. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann möchte ich uns fragen, was in 1. Korinther 4, Vers 7 steht, was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Du besitzt nichts, was du nicht von Gott empfangen hast. Es ist etwas, was du nicht erworben hast, nicht gekauft hast, nicht irgendwie bekommen hast. Du hast es als Geschenk angeboten bekommen. Und es hat für dich nur Gültigkeit, wenn du dieses Geschenk auch angenommen hast, weil dieses Geschenk für alle Menschen da ist. Hast du es angenommen? Und dieses Geschenk, es ist von Gott selbst und darum ist es so wertvoll und so wichtig und darum sollen wir nicht davon loslassen. Wir müssen es schätzen und wir müssen es verteidigen und nicht loslassen, weil Gott von uns das erwarten wird, was er uns gegeben hat, das Pfund mit seinen Zinsen. Anderes können wir Gott nicht bringen. Und wie gnädig ist Gott? Er verlangt von uns das, was er uns gegeben hat. Nichts, was wir selber irgendwie schaffen konnten. Ich möchte uns lesen aus Römer 5, Vers 11. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir nun die Versöhnung empfangen haben. Und dann noch aus 1. Johannes 5, 1. Johannes 5, Vers 10 bis 12. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Denn er hat nicht an das Zeugnis geglaubt, das Gott von seinem Sohn bezeugt hat. Und das ist das Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dieses Geschenk, das uns gegeben wurde, ist Jesus Christus selbst. Er ist das Geschenk, das uns gegeben wurde. Und es heißt, dass wir in ihm auch Versöhnung erlangt haben, bekommen haben, Versöhnung mit Gott, das kein Mensch schaffen konnte. Das haben wir erhalten durch Christus. Wir waren getrennt von Gott. Christus hat uns Versöhnung geschenkt, uns gegeben. Und dann hieß es hier, das ewige Leben. Durch Christus, allein durch Christus. Ohne Christus gibt es kein ewiges Leben. In Herrlichkeit. Verdammnis ja. Nicht in der ewigen Herrlichkeit. Haben wir erkannt, Christus am Kreuz und den Auferstandenen, seine Kraft, die in seiner Auferstehung auch wahr wurde, dann kann es nicht anders sein, als dass wir vor ihm niedergefallen sind, vor ihm unsere Sünden bekannt haben und Gott uns vergeben hat, wir Vergebung in ihm erhalten haben. Und wenn wir daran festhalten, dann werden wir nach unserem Leben die Krone erhalten des ewigen Lebens. Wir haben jetzt schon das ewige Leben in uns, aber wir sind noch hier auf Erden. Aber wir werden es erhalten, diese Krone des ewigen Lebens, wenn wir an ihm festhalten. Aber ich möchte weitergehen. In Römer 8 heißt es so, dass er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles. Was bedeutet das? Was haben wir in Christus alles bekommen? Natürlich kann ich jetzt nicht alles aufführen, unmöglich. Aber ich möchte uns einige Dinge erwähnen, dass wir verstehen möchten, wie reich wir in Christus beschenkt sind. Einmal möchte ich das erwähnen, was an die Gemeinden ja erwähnt wurde von Gott in der Offenbarung. Und da haben wir zum Beispiel die Gemeinde in Thyatira. Und da sagt Gott in Offenbarung 2, Vers 19, so, ich kenne deine Werke, deine Liebe, deinen Dienst, deinen Glauben und deine Ausdauer und weiß, dass deine letzten Werke zahlreicher sind als die ersten. Und wenn Gott hier manches erwähnt, das bedeutet nicht, dass die anderen Gemeinden das nicht hatten. Ganz wichtig. Aber hier bei dieser Gemeinde hat sich das besonders gezeigt, in ihrer Lage, in ihrer Situation. Und Gott erwähnt das ganz besonders hier, deine Liebe. Weiß nicht, was bei ihnen so alles war, aber die Liebe war mit Christus in ihre Herzen ausgegossen. Das zeigte sich in ihrem Miteinander, untereinander, in ihrem Verhalten zu anderen Menschen, wie sie sich verhalten haben. Das zeigte sich in ihrem Dienst für ihre Aufopferung, im Dienst für Gott, für ihren Herrn und Meister. Glaube wurde erwähnt. Sie haben festgehalten an Gott und haben auch nicht losgelassen an dem, was sie hatten. Und wollen wir mal weiter schauen, was Gott in der Gemeinde zu Philadelphia gesagt hat. Kapitel 3, Vers 8, ich kenne deine Werke, sieh, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Sie hatten eine offene Tür. Und Philadelphia Es war eine Grenzstadt, da haben sich viele Handelsstraßen gekreuzt und es war eine Grenzstadt zu dem Gebiet Phrygien. Und darum nannte man Philadelphia auch Tor des Ostens oder Tür zum Osten. Und wahrscheinlich, wir können davon ausgehen, dass diese Stadt Philadelphia, diese Gemeinde, einen Zugang hatte in dieses Gebiet, dieses unkultivierte Land und nicht so hochgebildete wie der Westen. Und sie hatten eine offene Tür und sie hatten eine Möglichkeit, da Gottes Wort zu verbreiten. Und sie haben diese Möglichkeit genutzt. Das war ihnen von Gott gegeben worden. Niemand kann sich eine offene Tür schaffen. Gott öffnet Türen und schließt Türen. Christus hat hier eine offene Tür gegeben. Und dann so interessante Formulierung: eine kleine Kraft hatten sie. Keine große Kraft. Wir brauchen keine große Kraft. Gottes Wort sagt, wenn unser Glaube ist so klein wie ein Senfkorn, dann könnten wir Berge versetzen. Eine kleine göttliche Kraft reicht aus, um auszuhalten, um zu kämpfen, um zu siegen. Eine kleine Kraft gegeben. Und sie haben das Wort Gottes bewahrt, heißt es. Weiß nicht, was sie alles ertragen mussten, was man ihnen alles gebracht hat und vielleicht gerade in Phrygien auch manche andere Lehren, die da kursierten und man kam vielleicht zu ihnen und sie haben festgehalten am Wort Gottes. Das ist die Wahrheit. Und sie haben festgehalten und haben sich zum Namen des Herrn bekannt, haben ihn nicht verleugnet. Auch wenn es nicht immer leicht ist. Vielleicht wissen wir das aus eigener Erfahrung. Es ist nicht immer leicht. Es kann uns etwas kosten, aber sie haben ihn nicht verleugnet. Und der Gemeinde in Smyrna im 9. Vers: Ich kenne deine Werke und deine Bedrängnis und deine Armut, aber du bist reich. Und die Verleumdung von denen, die sagen, sie seien Juden, es aber nicht sind, sondern die Synagoge des Satans sind. Eine Gemeinde, gab Gemeinden, die haben gedacht, sie sind reich. Sie waren so arm in Gottes Augen. Hier genau umgekehrt, die waren so arm und hatten manches nicht und waren nicht so reich wie die anderen Gemeinden. Aber Gott sagt, du bist reich. Und diese Gemeinde hat es schwer gehabt. Sie lag am Meer direkt und 26 nach Christus hat diese Stadt an einem Wettbewerb teilgenommen und hat gewonnen und durfte dem Kaiser Tiberius einen Tempel bauen. Und deshalb war auch der Kaiserkult, die Anbetung des Kaisers in dieser Stadt ganz, ganz verbreitet. Der Kaiser, den hat man angebetet hier. Man hat so an Rom gehangen. Und dann kommt hinzu, dass hier sehr viele reiche Juden gelebt haben, die haben hohe Stellungen in Wirtschaft eingenommen und im Handel und in der Verwaltung. Und die haben die Christen verfolgt. Das war eine Gemeinde, die hat es schwer gehabt. Die haben durchhalten müssen und Gott sagt, du bist reich. Und mehr sagt Gott nicht. Das reicht aus. Ich wünsche, dass Gott uns sagen kann, du bist reich, dann brauchen wir nichts mehr. Wenn Gott sagt, du bist reich, dass er uns das doch sagen könnte. Ein gutes Zeugnis. Und die Gemeinden hier, die hatten göttliche Liebe, unerschütterlichen Glauben hatten sie. Waren geduldig, hatten geöffnete Türen, göttliche Kraft, Gottes Wort festgehalten. Das können wir uns nicht selbst erarbeiten. Das können wir nicht irgendwie schaffen. Das kann uns nur von Gott gegeben werden. In Christus haben wir das bekommen, wir alle. Manche andere Dinge, die es auch sonst noch gibt, will es nicht aufschlagen, Hebräer 10, da ist die Rede, dass wir festhalten sollen an der Erkenntnis der Wahrheit. Wir können niemals 100% Erkenntnis haben. Und wir werden unser Leben lang weiterlernen und der Heilige Geist will uns weiterführen, uns mehr Erkenntnis schenken. Aber ein jeder Mensch, der Christus annimmt und aufnimmt, dem wird mit Christus ein gewisser Teil an Erkenntnis geschenkt über das Wort Gottes. Und Menschen, die in tiefster Sünde waren, die wissen auf einmal, das sollte man nicht. So verhält man sich, so redet man, das tut man, das will Gott. Woher wissen die Menschen das? Mit Christus gegeben. Nicht alle Erkenntnis, natürlich nicht. Und ohne Christus kann man die Schrift nicht verstehen. Und da kann man sagen, was man will. Man kann sagen, doch, ich habe die Schrift so oft gelesen, ich kenne mich im Wort Gottes aus, ich weiß alles. Wir wissen gar nichts. Wir können uns mit unserem Verstand manches herleiten und überlegen, aber ich sage manchmal, wenn ich so eine moderne Übersetzung von der Bibel lese, da kriege ich manchmal so Gänsehaut. Da merkt man, das haben Menschen gemacht, die so studiert sind, die alles wissen, aber Erkenntnis über Gottes Wort haben sie nicht. Erkenntnis über das Wort Gottes kann uns nur Christus geben. Und der Heilige Geist, er will uns weiterführen, alle Wahrheit, will uns seinen Willen offenbaren. Erkenntnis über die Wahrheit seines Wortes. Erkenntnis über den Sinn und das Ziel unseres Lebens. Erkenntnis über Gott selbst, über seinen Willen, was er haben möchte. Erkenntnis daraus, und ich denke, dass jeder, der sich von Gott weiterführen lässt, dem wird es immer bewusster. Und die Erkenntnis wird immer größer. Ohne Christus kann ich nichts. Ohne Christus bin ich nichts. Ohne Christus kann ich nicht. Der Hebräerbriefschreiber, ich will es auch nicht aufschlagen, der schreibt an mehreren Stellen, dass wir festhalten sollen an der Zuversicht. An der Hoffnung, die uns mit Christus gegeben ist. Er ist unsere Hoffnung, er ist unsere Zuversicht und sein Wort gibt uns Zuversicht, wie wir gehört haben, auch in Zweifeln, in schweren Stunden, die über uns kommen, dass unser Glaube auf den Herrn vertraut, dass wir diese Zuversicht, dass wir daran festhalten und wir sagen, wir kennen Gottes Wort. Er hat zu unserer Seele geredet, egal was um uns ist, böse Menschen, irgendwelche Lagen, Trauer und Tod, was uns begegnet. Wir halten fest an dieser Zuversicht, an dieser Hoffnung, die uns in Christus gegeben ist. Und Christus, er ist doch auch die Quelle der Kraft. Und wenn diese Quelle selbst in uns lebt, dann können wir zu ihr immer kommen, können daraus schöpfen. Brauchen nicht verzagen. Und wenn manches uns angeht und schwer werden will, dürfen wir uns durchbeten. Herr, schenk mir die Kraft. Stärke meinen Glauben. Hilf mir, nicht loszulassen. Hilf mir, festzuhalten an dir. Uns sind im Wort Gottes viele Verheißungen gegeben. An denen dürfen wir festhalten. Es gibt im Wort Gottes, habe ich mal gelesen, 8000 Verheißungen. Und da ist noch nicht berücksichtigt, dass manche Verheißungen viele Bedeutungen haben oder mehrere. Und 3000 haben sich in Christus schon erfüllt. Und es gibt auch viele Verheißungen, die sind irgendwie aufs Ende der Welt oder so. Aber ich kann sagen, viele tausend Verheißungen, die uns gelten, wenn wir nur daran festhalten. Und wenn wir in der einen oder anderen Lage sind, dass wir mit dieser Verheißung zum Herrn kommen und sagen, Herr, du hast es selber gesagt. Du hast es versprochen. Wenn man dir treu ist, wenn man dir dient, wenn man auf dich vertraut, dann wirst du so und so handeln. Erfüll doch dein Wort an mir. Dass wir an diesen Verheißungen festhalten. Und indem wir Christus aufgenommen haben in unser Leben, wurden diese Verheißungen für uns gültig? Daran sollen wir festhalten. Es ist uns gegeben. Ein Wort aus dem Alten Testament, Hiob 2. Den dritten Vers will ich uns lesen. Der Herr sagte zum Satan, hast doch Acht gehabt auf mein Knecht Hiob. Denn seinesgleichen ist keiner im Land redlich und rechtschaffen. Gott ist fürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit, obwohl du mich bewogen hast, dass ich ihn ohne Ursache ins Verderben brachte. Hiob hat festgehalten an seiner Frömmigkeit. Andere Übersetzungen sagen, an seiner Tadellosigkeit. Da konnte man ihn nichts tadeln. Und wie gut wäre es, wenn Gott auch uns so etwas sagen könnte, dass wir an der Tadellosigkeit festhalten, dass wir nichts in unser Leben lassen, dass er, nicht Menschen, die haben oft was zu tadeln, aber dass er nichts an uns zu tadeln hätte. Wir rein vor ihm leben und er uns dieses Zeugnis ausstellen könnte. Was hat Hiob nicht alles erlebt? Was hat er nicht alles durchgemacht? Ich denke, es entspricht der Wahrheit, wenn ich sage, dass keiner von uns so etwas durchmachen musste wie Hiob. So viel. Aber er hielt fest an dieser Tadellosigkeit und das ist mit Anstrengung verbunden. Da müssen wir etwas tun, festhalten. Wir haben Gnade empfangen. Dann, ich hätte es uns gern gelesen, vielleicht lese ich es uns, 2. Korinther 1, Vers 22, dass wir versiegelt wurden oder uns versiegelt hat und in unsere Herzen das Pfand des Geistes gegeben hat. Und nochmal 1. Johannes 3, Vers 24, wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Der Heilige Geist ist uns gegeben. Und ich denke, dass viele Missverständnisse hier auch vorliegen, weil es gibt Menschen, die sagen, den Heiligen Geist bekommt man erst mit der Heiligung. Aber es ist nicht so. Wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir können uns Gott ganz übergeben als Opfer. Darum geht's, als Opfer dazuliegen. Aber der Heilige Geist ist schon allen Kindern Gottes gegeben. Ich sage immer so, ein Mensch in Sünde, der fährt mit seinem Auto, in welche Richtung er will, wohin er will, der hat keine Ahnung, wo er fährt, weil er kein Navigationssystem hat. Der fährt in alle möglichen Richtungen und er kommt nie dort an, wo er hin will. Wenn jemand zu Gott kommt und Frieden erhält mit Gott, dann steigt der Heilige Geist ins Auto ein. Und er sagt dann hier rechts, hier links, dort ist das Ziel, fahr in die Richtung. Und der Mensch, der sitzt immer noch am Steuer. Und die Frage ist, tut er das oder nicht? Und wenn wir uns Gott ganz übergeben, man wechselt die Plätze. Der Heilige Geist sitzt am Steuer und wir sitzen daneben und sagen, Herr, fahr mich, wohin du willst und wie du willst. Du bist am Lenkrad, du bist am Steuer, führe, fahre, so wie es recht ist, wie es nach deinem Willen ist. Ich bin dir ganz übergeben. Wie du führst, so ist es recht. Aber der Heilige Geist ist einem jeden Kind Gottes in einem gewissen Maße gegeben und daran sollen wir festhalten. Und man sagt immer so von der Regierung, die haben ein Paket geschnürt. Ein Hilfspaket haben sie geschnürt. Und so können wir sagen, Gott hat uns ein Hilfspaket gegeben, der Heilige Geist, der uns im Alltag führen will, zeigen will, wie wir reden sollen, wie wir leben sollen, wie wir handeln sollen. Er ist uns gegeben, um uns ans Ziel zu führen, dass wir die Krone erlangen. Und an ihm sollen wir festhalten. Viele andere Dinge. Ich kann es nicht erwähnen, eins vielleicht noch, es wird 6-mal in der Schrift erwähnt, wir sollen festhalten an einem guten Gewissen, das uns gegeben ist. Ist ein gutes Gewissen etwas wert? Oh, wie wertvoll ist ein gutes Gewissen? Das können wir uns nicht erkaufen durch Pilgerfahrten und was weiß ich alles, durch irgendwelche Beichten oder so. Das erhalten wir mit Christus. Und an diesem reinen Gewissen sollen wir festhalten. Und alles, was wir jetzt betrachtet haben, ein reines Gewissen, Gnade, Tadellosigkeit, Zuversicht, Hoffnung, alles nur durch Christus, können wir uns nicht anders nehmen. Und er bewahrt uns durch sich selbst. Judas, Knecht Christi und Bruder des Jakobus an die Berufenen, die durch Gott, dem Vater, geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Was ist, wenn wir etwas verlieren? Wir sagen, wir halten an Christus fest, aber das Gewissen des Gutes haben wir verloren. Manches ist im Leben eingetreten. Wir glauben nicht an die Verheißungen mehr. Haben das eine fahren lassen und das andere gehen lassen. Ich will uns wieder aus Offenbarung 2 lesen, die Verse 2 oder ab Vers 2. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und deine Ausdauer und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind, und hast sie als Lügner entlarvt und hast viel ertragen und hast Ausdauer. Und um meines Namens willen hast du dich abgemüht und dich nicht entmutigen lassen. Ja, Moment, das ist ja nochmal eine Gemeinde. Das ist ja nochmal eine Gemeinde, es sind vier, die Gott recht dienen, die festgehalten haben. Aber dann heißt es, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verloren hast. Manche sagen, ich habe eins gegen dich. Das ist die erste Liebe, verlass es, denke daran, wovon du gefallen bist und kehre um und tue die ersten Werke, tue Buße, heißt es. Wenn wir auch nur irgendetwas verlieren, was uns in Christus geschenkt ist, dann haben wir alles verloren. Egal, was es ist. Weil uns diese Dinge, das ist Christus selbst, es ist uns gegeben als Komplettpaket. Und wenn wir sagen, aber diesen Teil von Christus, den brauchen wir nicht, den will ich nicht, den vergesse ich, den schiebe ich auf die Seite, dann schieben wir ganz Christus auf die Seite. Wenn wir nur eins fahren lassen, eins loslassen, dann haben wir alles verloren, weil alles andere vor Gott seine Gültigkeit verloren hat. Das zählt bei ihm nicht mehr. Alles verloren. Halte fest, was du hast. Und an dieser Formulierung merken wir auch schon, da müssen wir etwas tun. Wir müssen festhalten. Wir können nicht sagen, Herr, bewahre mich heute, und dann gehen wir gedankenlos in den Alltag hinein. Wir müssen etwas tun. Es muss unser Wille sein, unser Herzensverlangen, unser Gebet, unsere Anstrengungen müssen da hineinfließen. Ich will festhalten. Man kann so unterschiedlich festhalten, man kann oberflächlich festhalten, weil einem das, was man in der Hand hält, so unwichtig ist und so wertlos ist. Ich denke, wenn wir mit dem Koffer rumlaufen würden, in dem sich 500.000 Euro befindet, den würden wir ganz schön festhalten. Wir würden Handschellen vielleicht noch nehmen und den an unser Gelenk dran schnallen, würden in unser Körper binden, dass wir das ja nicht verlieren. Wie wertvoll ist uns Christus? Ist uns das Heil, das uns geschenkt ist, das alles bedeutet und das allein die Grundlage ist, dass wir überhaupt eine Krone empfangen werden. Wir können verlieren, weil wir uns ablenken lassen. Oft sind Diebe zu zweit unterwegs. Der eine fragt uns nach dem Weg und der andere zieht uns hinten das Handy oder die Brieftasche aus der Hose. Man hat sich ablenken lassen, nicht darauf geachtet, auf das, was man hatte. Und so gibt es so viel, was uns ablenken möchte heute. Andere Menschen, das Leid anderer und die Nöte und die Lage, in der man sich befindet und Krankheit und Kämpfe, so viel, worauf wir unseren Blick richten wollen. Und die Gefahr besteht, dass wir auf der anderen Seite Christus verlieren, weil wir unsere Hoffnungen auf einmal auf irgendwelche menschlichen Dinge setzen, statt auf Christus, unsere Zuversicht verlieren, unseren Glauben, unsere Liebe, die allen Menschen gelten soll, verlieren wir, und unser reines Gewissen, weil wir uns irgendwas zu Schulden kommen lassen, weil uns irgendwelche irdischen Dinge auf einmal wichtiger sind wie Gott, verloren. Wir sollen auch nicht selbstsicher werden. Mir kann schon nichts passieren. Wir sollen festhalten, und das kostet etwas. Halbe Kraft reicht nicht aus. Vollgas. Volle Kraft. Und schaut mal, dieser Eliaser, der war so treu. Der hat so gekämpft. Hat das Schwert so umklammert, dass ihm niemand das wegreißen konnte, aus der Hand schlagen konnte, und seht, alle anderen rennen weg, das ist doch so ansteckend. Da will man doch auch wegschmeißen und wegrennen hinterher. Ich bin der Letzte hier, der Einzigste. Alle sind weggerannt, aber nicht Eliasa. Da schaut nach links, nach rechts, alle weg. Aber er steht und er kämpft. Und er lässt auch nicht. Und er hört nicht auf zu kämpfen. Und Gott schenkt ihm großes Heil. Einen großen Sieg hat Eliasa geschenkt. Wollen wir nicht auch Sieg erlangen, Sieg erringen? Am Ende des Lebens, dass wir diese Siegeskrone erhalten, weil doch nur der Sieger gekrönt wird. Eliasa dachte anders wie alle anderen und handelte auch anders. Er fühlte seine persönliche Verantwortung vor Gott. Hat alles auf seiner Seele getragen und seine Hand, die verkrampfte am Schwert vor Erschöpfung, vor Müdigkeit. Geht es uns manchmal nicht auch so, dass man irgendwie müde werden will und erschöpft? Warum? Weil man kämpft und es ist so ein langer Kampf und manchmal so hart und so heiß und es sind so viele Feinde und es kommen immer mehr und es scheint so, als ob es kein Ende gibt und die, die was mitgekämpft haben, die rennen weg und verlassen ein und links ist keiner mehr und rechts ist keiner mehr und man kämpft allein. So wenige, die mitkämpfen, so viel Schwierigkeiten, so viel Arbeit und man will müde werden, man will erschöpft werden, aber Gott schenkt den Müden Kraft. Zu Gott können wir kommen. Und er gibt uns die Kraft, auch auszuhalten. Und wenn unsere Hand am Schwert erstarrt, das ist nur ein Zeichen, dass wir in eigener Kraft nichts konnten, sondern Gott hat den Sieg geschenkt. In seiner Kraft haben wir den Sieg erlangt. Wie lange sollen wir festhalten? Bis ans Ende. Bis die Lebensjahre zu Ende sind, bis der Lebenskampf vorbei ist. Wie kurz ist doch unser Leben, wie schnell vergeht es. Dass wir doch an Christus festhalten wollen. Wisst ihr, der Feind, auf den wartet schon die ewige Verdammnis. Der weiß es. Und der versucht, so viele Menschen wie möglich mit sich ins Verderben zu reißen. Und die Menschen, die in Sünde sind, die sind ihm schon sicher. Und darum konzentriert er all seine Kraft und Energie in diejenigen, die etwas haben, um es ihnen zu nehmen. Und solange wir Christus festhalten, hält Christus uns auch fest. Und in dieser Auferstehungskraft, Christus hat der Sünde die Macht genommen. Wenn wir an Christus festhalten und er an uns, dann kann uns nichts wegreißen von Christus. Aber wenn wir oberflächlich werden, einschlafen, es uns nicht mehr wichtig wird, wir unseren Griff lösen und loslassen, dann sind wir verloren. Der Feind wird es ausnutzen. Halte fest, was du hast, dass dir niemand deine Krone nehme. Warum sollen wir festhalten? Eins natürlich, damit wir einmal diese ewige Krone empfangen von Gott, das haben wir heute schon zur Genüge gehört und ich will es nicht nochmal sagen, aber auch noch anderes. Schaut mal, als Eliasa der Sieg geschenkt wurde, da sind die anderen wieder zurückgekommen, mal mitgekämpft. Und das wurde mir in zweierlei Hinsicht wichtig. Einmal die, die was vielleicht oberflächlich geworden sind, vielleicht gedankenlos geworden sind, die sich vielleicht ein bisschen haben verstricken lassen, ihren Blick von Christus abgewendet haben, dass sie sehen, da hat einer Sieg. Das kostet etwas, aber da ist Sieg dahinter, dass sie vielleicht ermutigt würden und zur Besinnung kommen und sie wieder zurückkommen können. In Ordnung bringen wieder mit Gott, sich in die Kampfreihen stellen, mitkämpfen. Aber ich dachte auch an die, die die Gemeinde ganz verlassen haben, alles fahren lassen, weggeschmissen, geflohen. War zu heiß der Kampf. Dass der Herr uns Sieg schenken möchte, dass sie diese Kraft in Gott sehen könnten und der Herr nochmal zu ihnen reden könnte und sie zurückbringen könnte. Ich wünschte uns allen, dass wir solche Eliasas wären. Und ich weiß, diese Eliasas, das sind in den Augen vieler So dumme Menschen. So dumm. Eliasa, lass doch los und renn auch weg. Was willst du da noch stehen? Was denkst du, wer du bist? Was bildest du dir ein? Willst du zeigen, dass du was Besonderes bist? Renn doch auch weg. Lass doch los, du hast keine Chance. Gib auf. Und wie Hiobs Frau ihm sagte, hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? Lass fahren. So weit gehen manche vielleicht nicht, aber was strengst du dich an? Für wen tust du das? Warum machst du so? Lass doch los, gib doch auf. Andere lassen alle los, lass doch auch los. Hält er fest, dass seine Hand vor Erschöpfung erstarrt? Eliasa. Aber Eliasa kämpft für seinen König, für sein Land, für seinen Gott. Haben wir Christus? Lasst uns an ihm festhalten. Er ist unser Alles. Lasst uns für ihn kämpfen. Wir sind so reich beschenkt und der Herr erwartet, dass auch wir für ihn kämpfen, dass wir an ihm festhalten, dass wir ihm wieder das bringen, was er uns gegeben hat mit Zinsen, dass wir für ihn eingesetzt haben, was er uns als Paket gegeben hat, dass wir ausgelebt haben, die Liebe und den Glauben und die Hoffnung und die Zuversicht und das reine Gewissen bewahrt haben, dass wir Gott gedient haben. Liebe Seele, dienst du dem Herrn? Ist Christus in dir? Dann wartet auf dich die Krone, auf jeden von uns. Und darum halte fest, was du hast. Halte fest an Christus, dass niemand dir deine Krone nehme. Amen.